Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Hallo.
Mein lieber Falk, ich grüße dich. Lange nichts gehört von dir.
Hallo, lieber Steffen.
Ich sehe gerade im Zencaster, dass du mich Steffi genannt hast, Falki.
Ja, ich dachte, ich gebe dir das mal. Erst habe ich mich nur verschrieben, aber ich dachte, ich gebe dir das mal zurück. Ja.
Ach Mensch, wie geht's dir?
Ja, wie gesagt, ich habe gerade einen Whisky in meine Tastatur gekippt, deswegen bin ich
Whisky.
Jetzt ein Whisky, den guten Glenfiddich, weißt du. Aber die Tastatur lebt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Geruch entwickelt, aber ich glaube, dass, mal gucken. Tatsächlich kommen wir gerade erst zur Tür rein. Waren eigentlich zur Entspannung in diesem Drama, was da draußen gerade passiert, Vögelchen fotografieren. Meine ich genauso, wie ich sage. Wir waren an so einem kleinen Teich und haben Rotkehlchen gejagt, also mit der Kamera und nicht mit dem Gewehr. Und waren super runtergefahren. Und dann hatten wir die verrückte Idee, zurück über Düsseldorf zu fahren. Und dann war da ein bisschen voll und dann bin ich einen Umweg gefahren. Und dann sind wir Königsallee und Altstadt entlang gefahren. Und ich bin extrem geschockt von den Menschen, wie sie da mit einem Sicherheitsabstand von 14 Zentimetern zu Hunderten durch die Stadt gelaufen sind. Also ich bin irgendwo zwischen tiefenentspannt aus dem Naturerleben und tief geschockt, wie die Leute sich gerade verhalten da draußen.
Ja.
Also ich war nicht böse im Auto. Also ich war wirklich, also Farina genauso, wir waren richtig böse.
Unglaublich. Ja, ich erlebe das tagtäglich in meinem Job in der Politik, aber auch an den Unis. Da ist, also die Unis, die sind auch schockiert natürlich, da wird sich unfassbar dran gehalten überall. Auch in den, ja, also in den Läden, Einzelhandel, also man versucht wirklich, sich überall dran zu halten. Aber ich glaube, dass die, dass es mittlerweile so eine Müdigkeit gibt und man denkt, es wird schon alles gut gehen, aber ich habe nun wirklich ja, so ein paar Einschläge kriegt man dann schon mit, ne? Wenn so im näheren Umfeld auf einmal, da heißt es, oh, da ist einer Corona-positiv und so. Also bei mir ist das jetzt, ich bin immer nur sozusagen der Übernächste. Also ich hatte noch keinen direkten Kontakt in dem Sinne. Aber also ich merke schon, wie die Einschläge dichter kommen. Dichter und dichter und dichter. Und ich kenne einige Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, ja, auch in Intensivstationen und die sagen, hier ist, das ist hier wirklich am Anschlag. Also wir müssen echt jetzt sofort einen Lockdown, sonst wir kriegen hier keinen mehr unter. Teilweise werden die Leute über lange Zeit mit dem Krankenwagen durch die Gegend kutschiert, auf der Suche nach einem neuen Intensivbett. Also ist wirklich so.
Genau, genau. Also ich habe ja noch alte Freunde bei Feuerwehr und habe auch Ärzte in unserem ganz, ganz engen Umfeld und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, da gab es schon Tränen tatsächlich, weil die Leute Sorge haben und überlastet sind und nicht wissen, wie sie es stemmen sollen. Das ist aber jetzt 3 Wochen her oder so. Und jetzt sagen sie seit 1-2 Wochen schon, dass die Kiste zu muss. Und es war ja zu erwarten und es tun so viele Leute so, als wenn was Neues passiert. Aber das war im letzten April schon klar, dass es diesen Winter so aussehen wird. Und was mich einfach erschreckt ist, dass immer wieder davon gesprochen wird, was man denn gerade darf. Es geht ja nicht ums Dürfen, sondern ums Überleben und dass sie ihr Gehirn nicht einsetzen. Und also ich weiß nicht, also ich bin gerade wirklich, ich bin völlig fassungslos.
Ja, das ist diese komische deutsche Mentalität, dass man alles, was verboten ist, nicht macht, aber was gerade noch geht, unbedingt macht. Also statt irgendwie sein Gehirn einzuschalten und sagen, pass mal auf, seid doch mal froh, dass euch nicht alles verboten wurde, so macht einfach, passt einfach auf. Ich kann auch diesen Satz nicht mehr hören, es fehlt hier eine einheitliche Strategie. Doch, die Strategie ist Abstand halten, Maske auf, bleib zu Hause, wenn du nicht unbedingt raus musst. Aber du, wir wollen es jetzt ja gar nicht, ich weiß, wir haben uns so lange nicht gehört.
Ich will mich jetzt aufregen.
Wir haben uns so lange nicht gehört. Da müssen wir, das Thema wird, glaube ich, in jedem Haushalt im Moment, gerade beim Abendessen und beim Frühstück besprochen. Wenn wir da jetzt auch noch mit der Keule draufhauen, dann wird das wieder so eine Sendung, auf die wir nicht sehr stolz
sind. Nee. Aber mir war es schon wichtig, ich hatte vor, das jetzt nicht mit so einer Wut im Bauch zu machen, weil ich gerade echt gepisst bin, so, ne? Aber mir war schon wichtig, dass wir es erwähnen, weil ich jetzt merke, dass auch die, also zumindest die Medien, was so Podcasts und so angeht, die trauen sich nicht mehr so richtig, es wird weniger. Ich habe es jetzt sogar bei Fotografie tut gut mal angesprochen mit dem Blick auf Weihnachten, so. Mal gucken, was bei rumkommt, aber ja, ich wollte es einfach jetzt mal herauserbrochen haben, wir können es gerne gerne auch ins Positive gehen. Ja, das hast du mich ewig nicht gehört. Ne, Steffen, wie lange war das jetzt? Hast du es auf dem Schirm?
Ich möchte erstmal große Verzeihung, Entschuldigung. Wir haben, also der Grund ist schlicht und einfach, dass ich zusätzlich zu dem, zu den Jobs, die ich eh schon hatte, nun auch noch einen anderen dazu bekommen habe, der mich sehr fordert, sehr, sehr fordert und über den ich sehr, sehr glücklich bin. Da kann ich jetzt noch nicht viel drüber reden, aber ist halt ein Fulltime-Job jetzt. Also ich bin jetzt frei, fest tätig und das ist schon echt, Halleluja, das hängt jeden Morgen 7.45 Uhr bei mir jetzt an und endet irgendwann 23 Uhr und ich bin im Moment noch nicht so richtig sicher, wie ich das jetzt konditionell durchhalte. Aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt zum Ende des Jahres doch irgendwie rückblickend sagen kann, ey, ganz ehrlich, ich habe das wirklich, wirklich ganz gut gewuppt und meine Umsätze sind natürlich irgendwie immer noch auf der Hälfte vom letzten Jahr, aber ich habe es überlebt. Und mir geht's gut und ich gucke gut ins nächste Jahr. Und alle, die ich kenne, tun das auch. Jeder hat sich so ein bisschen, das finde ich toll, ein bisschen verändert in seinem Job. Und jeder hat sich so ein bisschen angepasst. Also zu mir, in meinem Umfeld jedenfalls. Da sind einige Leute, die jetzt ein bisschen was anderes machen, teilweise auch wirklich branchenfremd und gesagt haben, naja, das ist ja absehbar. Das Schöne ist, dass wir dem Pandemieende mit jedem Tag näher kommen, letztlich. Und von daher, es sind jetzt noch mal ein paar wirklich harte Monate. Aber irgendwie werden wir das schon rumkriegen und wir werden in ein paar Jahren zurückgucken und sagen, alter Falter, was war das für eine Zeit? Du hast Whisky in deine Tastatur geschüttet und jetzt stirbt die Aufnahme alle 10 Minuten. Ich möchte mit einer lustigen Story einsteigen. Wir sind viel unterwegs im Moment wieder, viel an Unis, viel in Bayern, also wirklich so das Jahresende hat so dermaßen in sich. Und ich bin wirklich teilweise so im Arsch und so fertig. Ich sitze im Beifahrersitz und meine Frau, Gott sei Dank, hat die ehrenvolle Aufgabe, immer bei mir zu sein und zu fahren und sich natürlich so ein bisschen um das Gesamtmanagement zu kümmern, während ich immer die meiste Zeit ausführe, was unglaublich schön ist, weil wir sind die ganze Zeit zusammen. Gleichzeitig kann ich mich zwischen den Terminen auf dem Beifahrersitz ein bisschen entspannen und wir haben gut zu tun. Aber es ist wirklich trotzdem im Moment hardcore. Jeden Tag 2-3 Termine, teilweise morgens München, mittags Kassel und sowas. Ich bin letzten Freitagabend schon echt müde und durch und sie hält an und sagt, komm, wir essen noch mal was da vorne an der Raste. Und ich denke, ach scheiße, komm, jetzt muss ich den ganzen Müll hier mal aus dem Auto raus. Kennst du das ja, da sammelt sich ja so in den Stunden irgendwie ein paar Becher und dann noch eine Brötchentüte, ja. Wie das so ist. Ne? Und ich sage, komm, wir machen das mal schnell sauber. Steigen aus, ich habe die Hände voll Müll und sie sagt noch, schließ das Auto bitte ab. Schließ ab. So, und wir gehen zum Müll. Du kennst du auf der Rast diese riesengroßen Müllsilos, die so unten in der Erde noch verschwinden. Weißt du, wo du oben so ein kleines Loch hast und dann ist so ein richtiges Silo, weißt du, wo es so echt so 3-4 Meter tief runtergeht. Und ich schmeiß den Kram da rein und ich höre nur, wie der Autoschlüssel hinterher plutzert.
Das Posting, ich wollte noch gefragt haben.
Du hast das gesehen bei ihr. Und
Wir haben deine Frau gesehen, in der Mülltonne sitzt. Und wir haben hier auf dem Bett gesessen, spät abends. Und Farina sagt, die sitzt nicht in der Mülltonne. Ich sag, doch, die sitzt in der Mülltonne. Ist das ein Gulli? Ich dachte, es war eine Mülltonne. Ja.
So. Erzähl mal weiter. Dann sehen wir diese Öffnung von dem und sie, scheiße, hast du mal da reingeguckt? Da ist jetzt der Autoschlüssel drin. Es war irgendwie 23 Uhr in Kassel irgendwo und ich mit dem Handy da reingeleuchtet. Ich sage, scheiße, das ist tief unten, das ist Müllberge. Weißt du? Und jetzt, ich sage, es ist 23 Uhr, hier kommt auch kein Kran mehr und niemand, der uns das aufschließt. Und dann sagt, ich gehe da jetzt rein. Und sie sagt, bist du bescheuert, du kommst da niemals durch den Schlitz. Das ist wirklich nur so ein kleiner Schlitz gewesen. Und sie, dann gehe ich da rein. Ich sage, bist du blöd? Und sie, nee, ich schaff das. Und dann ist sie da rein und ist natürlich voll eingesunken und hat wirklich in Müll in der Nacht 23 Uhr bei minus 1 Grad mit einer Taschenlampe, also Handy-Taschenlampe, quasi den Schlüssel gesucht und auch nach einer Weile gefunden, schmeißt den mir raus. Aber wo wir nicht drüber nachgedacht haben, wie kommt sie wieder raus? Und sie hatte gerade, sie konnte gerade, war gerade so hoch, dass sie mit einem Arm sozusagen den Deckel von diesem Silo nach oben halten konnte. Und dann hat sie irgendwie versucht, den ganzen Müll zusammenzuschaufeln, dass da irgendwie ein kleiner Berg entsteht, um wieder rauszukommen. Also sie guckte wirklich gerade so mit den Augen oben durch die Luke, aber sie hatte keine Chance, sich da hochzuziehen. Und dann sagte sie, kannst du mal eben bitte irgendwie was machen? Ich brauche eine Leiter oder so. Und ich rein in die Raststätte. Und die hat gerade zugemacht. Die war abgeschlossen. Da war keine Sau mehr drin. Und ich immer, hallo, ich brauche eine Leiter. Und da war niemand. Und dann komme ich, keiner mehr da. Ich wieder rausgerannt und sehe dann schon, wie so ein Tracker gerade seinen Müll wegbringen will. Und sieht meine Frau da in die, wie sie da steht und die Deckel aufhält und er, was machen Sie denn hier? Sie, ach, ich gucke nur. Und er, ist das hier versteckte Kamera oder was? Naja, jedenfalls, wir schmiedeten zahlreiche Pläne, um sie da irgendwie rauszukriegen, bis dann irgendwann wirklich so ein Tracker kam, der richtig Muckis hatte und sagte, komm, jetzt ziehen Sie ja jetzt raus. Und da sind wir beide, das ist ja, dieses Silo ist ja oben auch noch abgeschrägt. Das ist ja nicht so, dass du ein flaches Dach hast oder sowas. Ja, und auch noch glatt ist und auch noch von Müll und Würstchen und Ketchup irgendwie völlig verschmiert. Und dann haben wir beide da oben drauf und haben sie da rausgezogen mit Wucht und sind dabei selber noch abgestürzt. Und dann irgendwie so nach einer Stunde war das Spiel erledigt. Aber ich sag dir, Halleluja. Dann konnten wir,
geil.
Das heißt also, wir hatten keine Wurst an der Tanke. Wir saßen beide stinkend im Auto und waren in Kassel und hatten noch 4,5 Stunden vor uns.
Vor allen Dingen ist es so geil, ne? Jetzt verzeih mir, dass ich das so sage, ne? Aber es war mir total klar, irgendwie, dass, also es hat mich gar nicht gewundert, dass nicht du, sondern sie in der Tonne sitzt, weil irgendwie war das, weiß ich nicht, das gehört dazu. Also mir war irgendwie klar, dass bei so einer Situation sie vorgeht. Ich bestell dir einen schönen Gruß und drück sie mal.
Ich bin ein wenig zu groß für diese Luke gewesen. Das ist einfach schlichtweg das Problem.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie ein bisschen schneller ist, einfach in dem Punkt. Also, das ist bei uns ja ähnlich. Während ich noch überlege oder du noch überlegst, kann ich mir gut vorstellen, dass du kurz da hinten geschaut hast und dann war sie weg. Also,
aber sie ist auch mega stolz, ne? Also jetzt, ich muss sie mit Frau Heldin ansprechen und die dann machen, wenn ich bei ihr vorbeilaufe. Und sie präsentiert mir jede Minute stolz ihre blauen Flecken am Arm und so.
Hammer. Ach, ja. Das sind die Abenteuer, die eine Beziehung braucht, wenn man so einen Roadmovie als Dauerfilm laufen hat, wie ihr das macht.
Vor allem waren die Leute dann geschockt, dass ich halt neben meiner Frau in einer Tonne stehe und sie erstmal noch fotografiere, wie sie aus diesem Loch guckt.
Ja, das ist generationenübergreifend, dieses Ding mit Instagram und so. Ja, das Foto war es war nicht ganz klar, was da Sache ist, aber.
Ja, mit der Geschichte, jetzt kennen Sie die Story. So, also ja, wir sind, wir haben jetzt noch eine Woche Hardcore vor uns und dann hoffe ich, dass nächsten Freitag alles durch ist und ich muss dir ehrlich sagen, so blöd wie das klingt, also ich freue mich jetzt über einen harten Lockdown. Ich bin froh, wenn ich mal irgendwie 2 Wochen nichts machen muss und wenn 2 Wochen nur mit einem Buch auf dem Schoß nach draußen gucke.
Ja. Ja, du, das ist aber auch der positive Blick, den die Leute dafür brauchen, glaube ich, ne? So, also es ist jetzt in deinem Fall, du meintest das gerade anders, das ist mir klar, aber wenn wir uns an die erste Situation erinnern, natürlich waren wir alle unsicher, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ich im Wald getroffen habe, sicherlich verunsichert irgendwie, aber die in den Himmel geguckt haben und ich habe fremde Menschen gesprochen, die sagten, guten Tag, gucken Sie mal, da ist kein Streifen am Himmel, haben Sie das hier schon mal so leise gehört und so und das ist,
das ist ein bisschen der Situation gewichen, dass alle jetzt genervt sind. Obwohl wir wirklich jetzt, also weißt du, wenn ich das mit dem ersten Lockdown vergleiche, da wussten wir nicht, wie es weitergeht. Wir wussten nicht, wie lange dauert es mit dem Impfstoff. Wir wussten nicht, bricht alles zusammen? Gibt's jetzt einen Wirtschaftscrash? Gibt's eine Inflation? Also richtig sicher war das alles nicht. Und weißt du, wir haben bis jetzt durchgehalten. Es ist keine Inflation. Es gab noch keinen Crash. Es wird, der Finanzminister schießt mit der Bazooka und wir haben einen Impfstoff, so, und das Ding ist endlich. Und wir zählen, wir können wirklich einfach mit jedem Tag, den wir geschafft haben, sehen wir dem Ende entgegen. Und diese Pandemie wird bald vorbei sein.
Und wo man dazu sagen muss, dass der Virus da nicht weg ist, ne? Bevor wir falsche Informationen streuen, der wird uns noch auch ein paar Jahre begleiten. Wir werden auch auf ein paar Jahre noch mit Hygiene und Abstand und so agieren müssen in gewissen Bereichen.
Natürlich, aber die große Pandemie, die wird sich im nächsten Winter nicht mehr so massiv zeigen, wie sie sich in diesem Winter zeigt.
Genau, ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge vor dem Winter noch. Deswegen habe ich auch gerade mich so gehen lassen und deswegen habe ich seine Fotografie tut gut angesprochen, weil ich glaube, dass die Leute nicht verstanden haben, dass sie tatsächlich Teil daran haben, boah, jetzt sage ich was ganz Krasses, das sage ich aber ganz ruhig und ganz bewusst, dass die Menschen, die sich in ihren Familien treffen, teilweise auch über den Zahlen, die erlaubt sind, teilweise aber auch innerhalb der erlaubten Zahlen, Teil daran sind, dass andere Menschen oder auch diese Menschen sterben müssen. Und das ist vielen, deswegen sage ich so krass, noch nicht bewusst. Und wenn wir durch diesen Winter durch sind, da hast du recht, dann ist viel geschafft. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass mich viele Mails erreichen, ob wir nicht mit unserer Reichweite irgendwas machen können. Ich weiß nur noch nicht so richtig, was. Wir sind in der Überlegung, er hat aber keine Freigabe von seinem Arbeitgeber, deswegen kann ich es nur neblig erzählen. Ein sehr, sehr, sehr guter, enger, engster Freund von mir leitet ein Heim für Menschen mit Behinderung und denen explodiert die Bude auf der Mitarbeiter- und auf der Bewohnerseite so dermaßen seit ein paar Tagen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich ihn supporten soll. Und der sagte auch, es berichtet keiner aus den Häusern. Ja, und ich habe einen Chefarzt in der Kinderklinik um die Ecke, der auch für die Erwachsenen intensiv mit zuständig ist. Der berichtet Ähnliches so, ne? Der sagt halt, naja, wir bräuchten eigentlich die Stimme der Menschen, die gerade nicht mehr können. So,
das ist das Problem.
Ich überlege, ob wir das irgendwie mal machen sollen. Ich überlege, ob ich mit denen mal Aufnahmen machen soll und die dann hier einfach in diesen Kanal legen soll, nicht um zu schreien. Da geht es jetzt nicht darum, nur Scheiße zu schreien. Damit kommen wir sicherlich nicht weiter. Aber ein authentischer Bericht von jemandem, der jeden Tag zur Arbeit geht und das erlebt. Mal schauen, was da so in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen passiert.
Ja, also ich glaube ich glaube, wir müssen weg von Statistik, weg von Zahlen, weil hinter all diesen Zahlen verbirgen sich Menschen und wir müssen die Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist das, was wir tun können gerade. Wir haben so verdammt hohe Todeszahlen und wenn du so eine Zahl siehst, da kannst du erstmal abstrakt nicht viel mit anfangen. Aber wenn du siehst, das sind täglich 500 bis 600 Familien, den großes Leid, wo jemand aus der Mitte gerissen wird, täglich.
Jeden Tag neu.
Viele Menschen verstehen das jeden falsch, ne? Tag jeden neu. Tag neu. Und das Ding ist halt, hätten wir, der eine oder andere Politiker hat das benutzt, dieses Wort, hätten wir jeden Tag einen Flugzeugabsturz, dann würden wir uns aber anders unterhalten irgendwie und würden mal fragen, sag mal, wollen wir überhaupt noch fliegen und so. Und dann immer diese Diskussion oder diese Argument, ja, das sind aber sowieso schon alte. Also wie sagst du dann, ja, das Flugzeug, das abgestürzt ist, da waren sowieso nur alte Leute drin. Was ist denn das für ein Quatsch? Weißt du, was ich meine? Also ich lasse das nicht gelten. Und ich meine, jeder von uns hat Eltern und die sind jünger und mittleren Alters und älter. Und ich freue mich über jeden Tag, den ich mit meinen Eltern habe, die noch hier sind, wo ich mit ihnen sprechen kann. Und da will ich nicht, bloß weil irgend so ein Leute nicht fähig sind, eine Maske zu tragen, auf Tage mit meinen Eltern verzichten wollen. Also, hallo? Mhm.
Ja, also was ich auch auffallend finde, ist, dass es in der Politik gerade sehr viel emotionaler wird, dass man bei Frau Merkel auch langsam Angst im Blick sieht und wir müssen diese Sichtbarkeit aber auch mehr an die Menschen ranholen. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr, wo das in den vielen Formaten war. Das Problem ist, und das fand ich sehr, sehr gut, den Vergleich, was bei Bettina Böttinger, glaube ich. Naja, ich finde es den Vergleich sehr, sehr gut, dass wenn diese Pandemie uns Pickel ins Gesicht machen würde, große Pusteln, riesige aufbrechende Eiterbrocken, dann würden wir damit ganz anders umgehen.
Habe ich noch nicht getwittert. Da habe ich gesagt, wenn wir Herpes kriegen würden, dann wären aber, oder Geschlechtskrankheiten, dann wären aber manche Leute ziemlich schnell mit einer Maske unterwegs.
Ja, die Sichtbarkeit halt vor allen Dingen, ne? Das ist so ein bisschen das und das Naherleben. Also ich weiß, also bei uns hier ist halt so, dass wir alle Nase lang hören, wer positiv ist und ich auch alle Nase lang Risikobegegnungen auf dem Handy habe. Mein Highlight waren 4 und ich gehe nur einkaufen und das irgendwie abends. Ist halt im Ballungsraum so krass, ne? Ja. Und hier ist es sicherlich irgendwie hart, aber auf dem Land ist es oft so, dass die Leute gar kein Erleben damit haben. Und erst als neulich dieses Posting rumging von, jetzt um Gottes Willen habe ich seinen Namen vergessen, ich kannte ihn entfernt, von diesem sehr aktiven Hobbyfotografen. Weißt du, wen ich meine?
Nee. Ich kenne sehr, sehr viele aktive Hobbyfotografen.
Hans Dampf in allen Gassen und jeden Workshop schon mal teilgenommen. Ich habe den Namen nicht auf Radar, es tut mir total leid. Der ist kürzlich mit Mitte 40 verstorben und hinterlässt 2 Kinder und eine Frau. Und das wurde dann doch sehr, sehr breit geteilt. Ein anderer Berufsfotograf ist kürzlich verstorben, auch Ende 40, 2 Kinder. Dann plötzlich ist die ganze Fotoszene erschüttert. Das sind aber nur 2 da draußen. Das heißt nur, jeder Einzelne ist zu viel. Aber da draußen sterben halt 600 jeden Tag. Und dadurch, dass wir es nicht sehen oder viele von uns es halt nicht mitbekommen, geht's halt weiter mit mir. Also ich will damit einfach nur sagen, und wir müssen jetzt nicht wieder zu sehr grumpen, aber ich überlege halt, wie wir vielleicht dann doch mit unserer mittelmäßigen Reichweite, ich will damit sagen, dass wir nicht Thomas Gottschalk sind, dennoch irgendwie den einen oder anderen erreichen. Vielleicht können wir ja jemandem eine Bühne bieten. Heute gab es erst ein Posting, in dem halt geschrieben würde, umso wichtiger ist euer Engagement im Mindclass-Podcast. Bitte zaubert uns hier draußen doch endlich wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht. Euer realistischer Blick und euer Spaß am Leben ist für viele von uns eine Inspiration. Das kommt halt aus dem Leipziger Herzzentrum. Ich bin nicht so schnell im Lesen. Mega süß. Ich schau mal, was wir da machen können, weil jetzt hier Witze zu erzählen, wird es halt nicht bringen, ne? Aber ja, das schon, wenn jetzt jemand von euch zuhört, ja, ne, aus dem Notarztdienst von der Intensivstation, ich kann in meinen Kontakten auch ein bisschen rumgraben. Meldet euch gern beim Steffen oder bei mir und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt auf die Schnelle was hinbekommen. Weil ich glaube wirklich, wie das mein Freund dieser Tage schon sagte, wir brauchen ein paar mehr Stimmen von denen, die jeden Tag an diesen Menschen arbeiten.
Deswegen fand ich deine Idee, das Thema Zeit mal aufzunehmen, unglaublich gut, weil es geht um Zeit. Also Zeit, die wir quasi noch haben, vielleicht mit unseren Lieben, wo wir noch nicht wissen, ob die nicht sich morgen anstecken. Das geht teilweise sehr, sehr schnell. Also auch da höre ich über Ecken unfassbare Geschichten von Leuten, die im Leben stehen und innerhalb von 2, 3, 4 Tagen intubiert werden müssen und teilweise versterben. Das geht so unglaublich schnell, da kann man sie überhaupt und dann kannst du dich noch nicht mehr verabschieden. Aber wir wollen jetzt die Tränendrüse nicht noch weiter drücken. Ich finde dieses Thema Zeit extrem super wichtig und schön und will vielleicht mal ein bisschen unser Gespräch damit einleiten, dass es 2 Arten von Zeit gibt. Das mache ich mir immer bewusst. Es gibt einmal die Zeit, die die französische Atomuhr uns vorgibt. Ja, wir alle wissen, was eine Minute ist, was eine Stunde, was ein Tag, was eine Woche ist. Das sind Zeiteinheiten, auf die haben wir uns hier irgendwie geeinigt. Und das ist die erste Zeit sozusagen. Und die zweite Zeit, die es noch gibt, das ist die gefühlte Zeit. Die Zeit, die wir, die Länge dieses Abschnittes, dieser Minute, wie wir die selber fühlen und wie wir die selber einschätzen. Und da gibt es zwischen diesen beiden Zeiteinheiten, der gefühlten und der echten Zeit, gibt es diverse riesige Unterschiede. Also wenn ich mal überlege, wenn ich mir meine letzten 10 Jahre angucke oder ich brauche nur die letzten 5 anzugucken, werde ich immer das Gefühl haben, es waren 20 Jahre. Und ich glaube, wir hatten das Thema schon mal hier im Podcast, in einer der allerersten Sendungen, dass die ersten 18 Jahre des Lebens einem unfassbar lang vorkommen. Und dann wacht man auf und man ist 36 und hat die zweiten 18 Jahre seines Lebens plötzlich hinter sich und fragt sich, was habe ich denn eigentlich in den zweiten 18 Jahren gemacht? Wo sind die denn plötzlich hin? Und das hat was mit dem Erlebnisreichtum zu tun, mit den Ersterlebnissen, mit den Premieren in unserem Leben. Je mehr Premieren wir haben, desto langsamer kommt uns die Zeit vor. Also im Grunde muss man sich nur Premieren setzen und alles, was sich wiederholt und was sozusagen in den Alltag, sich im Alltag jeden Tag wiederholt, nimmt unser Hirn als Gesamt Ereignis mit. Das heißt also, wenn du ein Jahr lang jeden Tag einfach nur stumpf morgen um 8 in die Firma gehst und abends wiederkommst, Netflix einschaltest, schläfst, nächsten Morgen das Gleiche tust, wird dieses Jahr an dir vorbeiziehen, wie nichts Gutes. Und du wirst dich fragen, sag mal, wir haben doch gerade erst Silvester gefeiert und jetzt ist schon wieder Weihnachten. Während, wenn du viele Erstpremieren hast, wenn du viel neue Leute kennenlernst, wenn du viel erlebst, neue Dinge aufnimmst und die kann man sich suchen, wirst du das Gefühl haben, dass dieses Jahr irgendwie nicht vorbeigeht. Und das, seitdem ich dieses Konzept verstanden habe, zelebriere ich das und es funktioniert zu 100%, kann ich euch sagen.
Absolut. Das, was du beschreibst, ist ja Achtsamkeit, ne? Mein Lieblingsthema von Fotografie tut gut. Das ist genau dieses Thema, womit wir uns längere Jahre und längere Zeit oder mehr Zeit mit unseren Lieben schaffen können, indem wir vielleicht auf dem Weg zur Arbeit anfangen, weil das die meisten Menschen eint. Wir haben meistens einen Weg zur Arbeit und wenn wir vielleicht zu Hause sind und nach den Kindern schauen, ist es vielleicht der Weg zur Schule. Es ist oft so, dass wir losfahren, irgendwann ankommen und ganz oft ist es so, dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, was da gewesen ist. Und dann läuft der Autopilot und der läuft, wie du es schon sagst, ganz, ganz oft am Tag und am Ende des Tages gibt es so eine Summe von Erlebnissen und diese ganzen Autopilot-Ergebnisse sind halt eins, sind halt nicht erlebt quasi, nicht so richtig wahrgenommen, mehr unterbewusst wahrgenommen. Und wenn wir angefangen, uns wirklich wieder damit zu beschäftigen, auf dem Weg zur Arbeit, wie ist denn das Wetter heute? Wer fährt denn da vor mir? Was ist das für ein Auto, wenn ich technisch interessiert bin? Was ist das für eine Frisur, wenn ich da eher mal, also von den Menschen vor mir, was auch immer ich mir da aussuche, ja, Natur, keine Ahnung. Dann ist es so, dass ich damit trainieren kann, es gibt tausend andere Sachen noch, wie ich das trainieren kann, fortwährend wahrzunehmen. Ich werde auch viel aufmerksamer den Menschen gegenüber, wenn ich anfange, mir vorzunehmen, bei jedem Menschen herauszufinden, welche Augenfarbe hat der. Ich weiß bei ganz vielen Menschen nicht, welche Augenfarbe sie haben, weil ich so viele Jahre ohne diesen Heck rumgelaufen bin. Und wenn ich jemanden begrüße und habe mir morgens vorgenommen, achte mal auf die Augenfarbe, irgendwann kann ich das in meine ganz normale Handlungsweise also irgendwann passiert das einfach. Und dann kenne ich von jedem die Augenfarbe, dann nehme ich vielleicht die Haarfarbe dazu. Und so bekommst du nach und nach und nach dein Gehirn trainiert, dass du wach bleibst, dass du nicht ständig abschaltest. Und dadurch hast du das Gefühl, viel mehr zu erleben, viel mehr. Also du hast nicht mehr dieses, boah, die letzte Woche ist aber so schnell vergangen, sondern wie wir beide das ja schon festgestellt haben, weil bei uns beiden ganz spannende Sachen passiert sind. Die letzten 2 Jahre sind so ein bisschen wie die 20 Jahre davor. Und das ist entweder, weil viel spannende Dinge passieren, die uns dazu zwingen, oder wenn wir ein total langweiliges Leben haben, wir fahren jeden Tag als Postbeamte zur Arbeit, machen da Stempel auf Briefe, das gibt's so nicht mehr, aber wenn dem so wäre, dann könnten wir mit Achtsamkeit diese Zeit genauso lang machen, wie du und ich sie gerade erleben.
Das geht im Kleinen damit los, dass man, okay, im Moment sind die Restaurants geschlossen, aber dass man sich dass man nicht immer zu seinem Lieblingsitaliener geht, sondern sich auch mal auf was einlässt, was man vielleicht noch nicht kennt. Und Stammhörer werden die Sendung kennen, als ich geschwärmt habe von meinem Besuch bei Tim Raue. Bis heute ist das in Erinnerung. Das ist verrückt, ich kann mich an kein anderes Restaurant, na doch, hier bei uns in Plau, da gibt's den Fackelgarten, das ist auch ein Wahnsinnsrestaurant. Gibt halt zwei Restaurants, oder zwei, drei Restaurants, an die ich mich unglaublich erinnere. Das Gleiche ist mit Zeitschriften. Also wie schön das ist, irgendwie Magazine und Zeitschriften zu abonnieren. Aber geht doch mal wirklich physisch wieder in so einen Laden rein, wenn es mal wieder erlaubt ist, oder in so einen Zeitungskiosk und nehmt euch einfach mal Zeitungen mit, die ihr überhaupt nicht kennt und vielleicht auch ein Thema, was euch gar nicht interessiert. Ich kann euch versprechen, da sind ganz viele Dinge, die unglaublich spannend sind. Also ich erlebe das ja bei mir durch meinen Job bei den Universitäten. Für neue Hörer, ich fotografiere und schreibe Artikel über Forschungsprojekte an Universitäten und Hochschulen und erlebe dort jeden Tag, wenn ich dort bin, unfassbar neu, lerne ich unfassbar neue Sachen. Und dann bin ich den einen Tag in so einem Maschinenbau-Forschungstechnik, die über Formgedächtnis von Metallen, da war ich letzte Woche, das war ganz abgefahren, also Metalle, die sich quasi in Form bringen bei einer bestimmten Temperatur, die kannst du also quasi so ein flaches Blech kannst du transportieren auf dem Laster, sobald es eine bestimmte Temperatur kriegt, formt sich das. Oder du kannst auch 3D-Druck sozusagen, Metall-3D-Druck. Und nächsten Tag bist du in der Pharmakologie und da sind dann irgendwie so eine kleine Forschungsgruppe, die plötzlich an völlig neue Arzneiform forscht, die eine Revolution wird. Und das macht es bei mir so unglaublich abwechslungsreich. Also ich fotografiere das zwar immer irgendwie, das ist so der Bogen, der sich da durchspannt oder der rote Faden, der sich durchzieht, aber ich kriege jeden Tag was Neues mit und jetzt höre ich immer von meinem weiteren Umfeld hin und wieder mal, ey, ist das nicht super stressig, dann fährst du da echt wegen so einer Reportage 4 Stunden bis nach Frankfurt und dann, genau so darfst du nicht rangehen. Ich freue mich, da hinzufahren und diese 4 Stunden, die ich da lerne und die ich da neue Dinge erlebe, weiß ich, dass sich das einbrennt bei mir und dass das einfach nicht nur ein Besuch ist, sondern dass das mein Leben verlängert.
Absolut. Absolut. Das ist ja auch das Ding an der Fotografie, was ich so wichtig finde, dass uns hören ja sehr, sehr viele Fotografen zu, dass man nicht nur hingeht, um etwas abzubilden, sondern dass man ganzheitlich wahrnimmt, dass man, wenn man ein Foto macht, was einen beeindruckt, auch weiß, was hinter einem steht und wie es gerade im Raum riecht. Das ist aufs erste Wort für manche ein bisschen irritierend. Wenn man das dann ein bisschen ausbreitet und ich habe da mal einen Workshop drüber gegeben, dann ist das ein total spannendes Ding. Und ich denke, ich habe dich noch nicht gefragt, haben wir schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, du stimmst mir zu. Also so ein ganzheitliches Wahrnehmen von dem, was passiert, ist schon was die Fotografie am Ende des Tages auch verändert, oder? Wie siehst du das?
Sowohl als auch, also du musst schon, ich sag mal so, bei dem, was ich jetzt tue, sehr fokussiert sein, weil ich unterhalte mich mit den Leuten und arbeite mir in dem Interview Bildunterschriften. Das Gleiche ist, wenn ich jetzt in der Politik unterwegs bin, dann habe ich sozusagen die Bildunterschriften des Tages, kriege ich entweder per WhatsApp oder ich habe sie im Kopf und arbeite die konzentriert ab. Aber du kannst dich nicht immer nur auf eine Person konzentrieren, sondern du musst alles im Blick haben, weil du ja alles erzählen musst und sozusagen ist da genau der Fall, wenn ich jetzt in der Pressekonferenz bin und da ist eine Journalistin, die fragt und ich das, dann reicht mir das nicht, wenn ich den Politiker sozusagen fotografiere, sondern auch die Journalistin und auch die umstehenden Journalisten, die der Journalistin zuhören und konzentriert sein. Und dann achte ich natürlich auch noch darauf, was die Dame, die das Mikrofon für die Fragende sozusagen hält, wie die das Ding hält und ihr Tonassistent. Also ich gucke schon echt komplett, so wie du das sagst, durch den Raum und scanne irgendwie alles nach kleinen Geschichten. Und es passiert mir auch im Alltag, dass wenn ich in eine Raststätte reinkomme irgendwie, dass ich den Raum scanne nach kleinen Geschichten. Das ist ganz verrückt. Das ist so auch so wie dein Spleen mit den Augen, mit der Augenfarbe.
Genau. Na, Spleen ist spannend, aber das ist ja das, warum ich, also im Prinzip machen wir gerade eine große Werbesendung für meinen anderen Podcast, ne? Weil ich versuche ja, mich auf Fotografie tut gut in der Weise zu fokussieren, dass ich auch versuche und mich freue, dass es funktioniert, dass Nicht-Fotografen diesen Podcast hören und dann anfangen zu fotografieren, weil weg von unserer manchmal super professionellen Sicht auf die Fotografie hin zu dem, der mal so eine Kamera in die Hand nimmt, langsam Blende und Zeit versteht und so, derjenige fängt ja an, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Dann hast du verschiedene Brennweiten, du hast den Blick immer durch diesen Sucher, der ja stark fokussiert ist, zumindest bis zu einer gewissen Brennweite und die Sicht wird eine ganz andere. Und wie viele Menschen, die anfangen damit, irgendwann dann zu mir sagen, boah krass, ich gehe jetzt durch die Stadt, habe gar keine Kamera dabei und sehe Sachen, die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. All das ist ja Achtsamkeit und ein viel schöneres Leben. Ja, doch irgendwie schon, ne? Also wie du schon sagst, einem fallen die Geschichten auf, die sonst so passieren. So Street-Fotografie und ich habe die Kamera vergessen. Du kriegst mit, wenn 3 Schlangen weiter 2 Leute irgendwie Witze miteinander machen oder sich auch streiten oder wenn 2 flirten oder was auch immer so. Ja, das ist total schön. Das Leben hat so viele Geschichten für uns.
Ja, es ist verrückt. Ich hatte letzte Woche ein Einzelcoaching mit Claudia, nenne ich sie jetzt mal. Und Claudia möchte auch gerne mehr, also möchte gerne Reportagen, aber sie weiß gar nicht, oder es ging gar nicht um Reportagen. Claudia möchte gerne weiterkommen in der Fotografie. Also sie kann fotografieren, weiß, wie man ISO-Blende, Verlustzeit einstellt und so weiter und so fort. Und sie ist aber da nicht weitergekommen und fragte, das Coaching ging jetzt darum, was ist jetzt eigentlich der nächste Step? Also ich kann jetzt fotografieren, aber wie mache ich jetzt weiter? So, und dann war sie viel in der Welt unterwegs gewesen, hatte mir ein paar Bücher mitgebracht und sie hat natürlich sehr abbildend fotografiert, wie man das am Anfang so macht. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich sie sozusagen über ihr Umfeld ausgefragt. Und dann sind wir drauf gekommen, dass ihr Mann segelt. Und der segelt unglaublich, also jede freie Minute segelt der. Und sie haben ein Segelboot an der Ostsee und da fahren sie eigentlich auch jedes Wochenende hin und segeln. Ich sage, und warum? Und dann hatte sie das mit leuchtenden Augen erzählt, dass er auch den Winter damit verbringt, weil das ein Holzboot ist, dass er das pflegt und dass das geschliffen werden muss und so. Und ich sage, dann fang doch mal an, die Liebe deines Mannes zu seinem Boot zu fotografieren. Und zwar jetzt nicht mit einem Zoom-Objektiv, mit einem 24-240 F6.3, sondern mit einer Linse. Und dann habe ich ihr, sind wir beide bei eBay, haben wir gleich so ein 35-1.4 manuell, so, also plus kein Autofokus. Auch das hilft dir ja, bewusst zu beobachten und dich bewusst in eine Situation zu begeben und deinen Abstand auch noch zu kontrollieren. Und du kannst mit einem manuellen Fokus, wirst du schnell merken, dass dieser manuelle Fokus dich auch in den Abstand zwingt, weil du, wenn du weit weg bist, nie irgendwie so richtig weißt, ist es jetzt Ding jetzt scharf oder nicht oder so. Das heißt, du musst schon eigentlich immer in so einen gewissen Abstand von 2 Metern, 3 Metern, damit du überhaupt ordentlich scharf stellen kannst. Und ich habe gerade eben vor der Sendung von ihr die ersten Bilder gekriegt und sie ist außer sich vor Freude, dass das so geil funktioniert und hat mir schon so ein paar Bilder geschickt, die ich echt wirklich um Welten besser finde. Und das lag jetzt wirklich einfach nur ganz allein darum, dass sie die Geschichte, die eigentlich um sie drum war schon die ganze Zeit, dass man von außen ihr das erstmal erzählen muss, dass da eine tolle Geschichte ist und dass sie da mit einem manuellen Fokusobjektiv jetzt erstmal loslegt und nicht mit noch einem hochgetunten Sigma Art super fast irgendwas.
Ja, genau. Super spannend. Ich hätte, das ist jetzt krass, aber bei mir ist es ein männlicher Kollege, aber ich hätte genau die Geschichte aus meinem Coaching erzählen können. Das finde ich total abgefahren gerade. Exakt aus letzter Woche. Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein großes Thema. Und da ich gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, für den Blog, den ich mit dem Michael jetzt ein bisschen hoch pushe wieder, da habe ich gerade so ein bisschen das Projekt, ich versuche Leica zu verstehen. Und habe jetzt gerade eine geliehene Leica M aus, ich glaube, 2013, eine total zerballerte Kiste, völlig verkratzt. Da fokussierst du ja manuell und auf eine ganz andere Art und Weise und entweder so oder einfach mal an die hochgezüchtete Sony, Canon, was auch immer, mal so ein Zeiss-Objektiv dran schrauben, was dann halt mal wieder gedreht werden muss. Das macht unheimlich was aus. Das ist echt spannend. Ja, da hast du recht. Lifehack für alle Fotografen, das müsst ihr dringend mal versuchen. Die Leica ist zu teuer, um sie mal eben zu empfehlen. Ich fürchte, ich verlieb mich gerade, aber diese Liebe, naja, ob ich die mal bedienen kann, das weiß ich noch nicht.
Also ich habe bei dem Thema festgestellt, dass damals als Ripke die Weltmeisterschaft mit seiner Leica 24 und mit dem 24-1.4 fotografiert, wo sie so 2/3 meines Umfeldes sich eine Leica gekauft habe und haben und fortan dachten, sie sind jetzt erst richtige Fotografen und die Bilder sind alle schlechter geworden. Alle. Ist kein Bild besser geworden.
Genau, das ist total spannend, was du sagst, weil Fotograf.rde, viele kennen den Blog noch, ich bin total erstaunt, was der für Abrufzahlen hat. Mir war das gar nicht klar. Also Michael hat mich mit an Bord geholt und habe ich mir das mal angeschaut. Naja, und ich habe gesagt, für Fotograf.rde mache ich da jetzt mal so eine Reise draus. Der Falk will es eh verstehen. Also habe ich jetzt gerade die M hier auf Dauer, also als Dauerlike, aber bis irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ich interessiere mich gerade noch für eine analoge. Ich möchte mal eine SL ausprobieren und so. Ich werde mich ein bisschen durch die Leica-Welt hacken und ich möchte genau das verstehen. Was macht die mit mir? Und ich merke jetzt schon, ich habe so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, ganz intensives, ich rede nicht von Gas, sondern so einen ganz intensiven Wunsch, eine Leica M zu besitzen, weil sie mich richtig runterholt, aber auf einer ganz privaten Ebene. Also wenn ich jetzt
und das ist genau, genau das, was du jetzt gerade sagst, ist nämlich der Punkt. Mit einer Leica beschäftigst du dich nicht mehr mit dem Motiv, sondern mit dir selbst. Und das ist das, was die Leica kann, ne? Dass sie dich, also du sagst jetzt runterholen, aber alles an dieser Leica fühlt sich ja gut an. Und das ist ja keine Kamera, sondern das ist ja irgendein Stück Ingenieurskunst, was man gerne in der Hand hat, was sich wertig anfühlt, wo du etwas bedienen musst, die auch mitunter sehr zickig ist und so. du also wenn es jetzt nicht, ich sag mal, wenn es jetzt nicht um die Wurst geht und du nicht abliefern musst, kauf genau. dir eine Leica, klar. Aber ich sage jetzt mal, als Profi im Job, da macht das zwar Eindruck, aber abliefern, also so richtig abliefern, ich kenne so viele, die quasi immer so ihre Profilbilder mit Leica in der Hand und dann im Job aber doch irgendwie eine Canon, Nikon, Sony benutzen, was auch völlig legitim ist, natürlich.
Genau, und genau so sehe ich es halt. Ich habe vorher tatsächlich gedacht, mit einer Leica alles abgeben, kaufst dir eine Leica M, verkaufst alles, was du findest, ist nicht meine Lösung. Ich glaube schon, dass es eine Form von Porträtfotografie zum Beispiel gibt, wo mir die Leica M mit einem 50mm Gutes tun würde, auch dem Kunden. Das muss aber der Kunde sein, der darauf Bock hat, der diese Zeit hat, der diese Bedächtigkeit mitbringt und so weiter und so fort. Aber als Maschine, habe letzte Woche zwei Reportagen fotografiert, da wäre ich mit der Leica so unfassbar übel gescheitert. Das habe ich dann gemerkt. Ich hatte sie mit. Mhm. Ich habe es einfach gelassen. Und auch jetzt in anderen Bereichen wie heute, die natürlich nichts mit Business zu tun haben, versuch mal mit einer Leica M irgendwelche weit entfernten wilden Vögel auf irgendwelchen Bäumen zu fotografieren. Das kannst du halt auch knicken.
Aber eine Deswegen Leica hält die Zeit an. Ne? Also das genau, ist genau der genau Unterschied. Das. Die Leica hält die Zeit ja. an. Und das und so mit so einer Sony, wie ich sie habe, da beschleunigst du die Zeit. Also du genau. ratterst halt ja. unglaublich. Aber ich kann mit der Sony halt abliefern. Das ist meine ja. Geldmaschine, wenn du so willst. Genau, aber genau. mit der Leica hast du, ich sag mal, ja, da verlängerst du die Zeit.
Die Begehrlichkeit ist halt spannend dahinter, weil genau da, es ist so ein Wohlfühlen. Also, weißt du, mit der Canon EOS R, die ist nach dem Update ganz schön schnell geworden. Aus Sicht eines Sony Sony Alpha 9 Users ist es wahrscheinlich nicht schnell, aber für mich ist die R eine Maschine. Und eine gute Maschine, die mich auch wirklich zuverlässig durch die Tage bringt. Die M hat so ein, das ist ja eine alte. Ich habe ja eine M240, für die sich nicht so auskennen. Ich glaube, die ist 11 bis 13 gebaut, 9 bis 13 oder so. Da ist auch bei ISO 1600 Schluss und wenn die Dämmerung eingesetzt hat, kann ich sie einpacken. So, ne? Da muss man Langzeitbelichtung machen, dann rauscht die wie die Hölle. Ist egal. Eine M240, auch wie die jetzt aussieht, ich kann sie dir nicht zeigen, die hat ringsrum, ist der ganze Lack abgeschlagen, die sieht aus, als wenn da ein Bagger gefahren wäre. Aber für diese Kamera, die kostet ja immer noch 2 Mille. So wie sie aussieht jetzt, 2,5 wahrscheinlich eher, würde ich tatsächlich gerade eine ganze Menge geben. Ich weiß, dass das dieses und nächstes Jahr nicht möglich ist, aber die emotionale Begehrlichkeit ist so laut, weil mit der Kamera genau das passiert, was wir gerade besprochen haben. Ich komme in so einen achtsamen Moment. Ich komme runter, ich mache ein Bild von Farina, ich mache ein Bild von den Hunden, ich bin in irgendeiner Kirche und mache da irgendwie ein Bild. Also das ist wie analog fotografieren, nur ich muss nicht auf die Fotos warten, sondern ich habe sie sofort. Das fühlt sich an, als wenn ich mit der MX rumlaufe, mit der alten Pentax, die ich hier habe. Mhm. Nur ich muss die Filme nicht wegbringen.
Ja. Aber du darfst nicht erwarten, dass du bessere Fotos damit machst. Das machst du definitiv nicht. Nee. Also die meisten, die ich kenne, werden als viel schlechter. Ja. Weil bei Leica musst du dir auch echt eins der wirklich geilen Objektive kaufen, damit du diesen Schmelz wirklich siehst. Also, ich meine, letztlich ist die Leica macht halt auch nur einen Sensor, weißt du, und du drückst drauf und der Sensor, Licht kommt drauf. Also, ohne das Objektiv ist das Ding jetzt auch nur nichts wert, sozusagen. Ist ja nicht performant und gar nichts.
Genau, da ist ein schönes 35er drauf, zwar ein F2, aber das hieß irgendwie King of Bokeh, das ist irgendwie aus den 90ern. Mhm. Bin jetzt noch nicht so tief drin, aber dieses Objektiv ist da drauf, ebenso zerballert. Das ist halt ein ganz anderer Look. Du fotografierst damit auch Sachen und lädst sie irgendwo hin, was du sonst gar nicht, also man kennt ja so diese Fotos wie dann, keine Ahnung, Tim Bensko zum Beispiel, rennt ja mit seiner Leica im Kreis. Der fotografiert Fotos aus dem Flugzeug raus, die sind belichtet und farbverschoben, die würde niemand irgendwo zeigen, aber irgendwie wirkt's mit der Leica, keine Ahnung. Aber das hat halt nichts mit dem übrigen Job zu tun. Das wäre so eine Nebenbaustelle, wie meine Vogelfotografie eine Nebenbaustelle ist. Aber eine so schöne.
Ja, jetzt, aber wir, jetzt wollen wir jetzt mal nicht zum Tech-Talk werden hier.
Genau, eine Stunde über Leica und teure Kameras reden, sondern können gerne bei der Zeit bleiben. Das ist ein schönes Thema. Hast du noch was dazu? Zum Thema Zeit?
Naja, also ich finde, ich habe für mich gemerkt im Laufe meines Alters, dass ich natürlich auch, also wenn ich nochmal von der Geschichte anfange, die ersten 18 Jahre, die zweiten 18 Jahre, ich bei den dritten 18 Jahren meines Lebens das bewusster wahrnehme, also bewusster mit der Zeit spiele, mit der gefühlten Zeit, die bewusster einsetze sozusagen, also das Gefühl für die Zeit. Und verrückterweise, auch das ist irgendwie, muss ich dir nicht erzählen, je älter man wird, desto Dichter kommt man ja aufs Ende zu, sozusagen, und man genießt die Zeit anders. Also ich habe festgestellt, wenn ich jetzt zurückgucke, wie viel Zeit ich darauf verwendet habe, jemand zu sein, der ich vielleicht nicht bin, ja, irgendwie, aber um nach außen irgendwie jemand zu wirken und jetzt einfach irgendwann diese geile Altersgelassenheit einsetzt, wo du sagst, pass mal auf, ich bin so, wie ich bin, und das Verrückte ist, es funktioniert viel besser. Also du musst ja gar nicht, also die Zeit genießen, und bei mir ist es halt, die ist halt voll mit Erlebnissen und Events, aber ich genieße es absolut, und trotzdem habe ich jetzt so eine Gelassenheit darüber. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass ich quasi das auch jetzt monetär sich auch überhaupt nicht niederschlägt. Also ich habe jeden Tag, wenn ich mir überlege, 14, 15, 16 Stunden Arbeit, teilweise nur 6 Stunden Schlaf oder 5 oder sowas, und das müsste eigentlich bei dem Programm, was ich jeden Monat abreiße, stinkreich sein und irgendwie Rechnung schreiben ohne Ende. Dabei ist viel, was ich nur aus Herz mache, und viel, wo ich viel mehr gebe, als erwartet wird, und viel mehr Zeit mir nehme, als ich eigentlich muss, und solche Sachen. Das macht es am Ende wert. Und wenn ich das im Stundensatz ausrechne, ist es albern. Da kann ich, glaube ich, einfacher irgendwo an der Theke stehen und Brötchen verkaufen für Mindestlohn. Da habe ich, glaube ich, monetär mehr von, aber eben nicht fürs Leben, für die gefühlte Zeit. Und das ist etwas, was ich merke, wenn ich im Gespräch mit anderen bin, dass bei vielen das noch nicht so präsent ist, dass viele sozusagen auch dieses Arbeit und Freizeit trennen. Also viel, also die ab versuchen, möglichst viel Geld für in eine Stunde pro Stunde zu verlangen, damit sie dann möglichst nicht so viel arbeiten müssen, um viel Freizeit zu haben. Und in dieser vielen Freizeit machen sie dann aber auch nichts Produktives, sondern chillen. So, und da werden sie aber unzufrieden, weil die ackern dann immer punktuell und chillen, und aber das macht sie beides nicht glücklich. Aber ausfüllen, also das, was im Grunde Leben lebenswert macht, dass du gestalten kannst, dass der Tag voll ist mit sinnvollen Sachen, dass du Dinge erlebst, Dinge lernst, dass du, ja, dass auch für nichts sozusagen, nur für dich selbst. Das ist das, was unglaublich schön ist. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Hört auf, immer diese Trennung aus Arbeit und Freizeit. Versucht doch in eurer Arbeit irgendeine Erfüllung zu kriegen. Und wenn nicht, dann versucht diese Freizeit zu füllen mit Dingen, die nach Arbeit sich anfühlen, vielleicht im ersten Moment, aber ihr werdet feststellen, da gibt es so viel erfüllende Sachen. Und wenn ihr einfach nur in ein Jugendzentrum reingeht und Kleinkindern was vorliest, das kriegt ihr auch hin.
Viele Fragen stellen. Also ich erlebe das ja jetzt, dass gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, jetzt gerade wird es ja bewegt, ne? Aber in den letzten Monaten habe ich immer mal wieder die Frage bekommen, warum ich so entspannt bleibe, obwohl dieser Businessplan voll vor die Wand gefahren ist, den ich da so hatte. Mhm. Und ich sage einfach, naja, aber ich habe so viel anderes erlebt, ich habe so viel mit mir selbst erlebt, ich habe so viele Menschen getroffen und kennengelernt, die meinen Horizont so unglaublich erweitert haben, und es wird schon den Weg geben, der mich am Ende glücklich macht, wenn ich denn die Dinge mache, die mich wirklich so ein bisschen erfüllen. Und das ist ja nie nur man selbst. Also Steffen, wenn es dir gut geht, geht es der Caro gut oder zumindest besser, als wenn es dir scheiße geht. Deiner Familie geht es besser und so weiter. Also wir machen ja fast nichts nur für uns, sondern es hat ja immer einen Abstrahleffekt. Und wenn wir von der Arbeit kommen, verdienen 8.500 Euro netto oder 18.500 Euro netto im Monat, kommen aber um 20.30 Uhr nach Hause, wissen, wie die Kinder durch diesen Spalt aussehen, den man ins Kinderzimmer strahlt, wenn man die Tür im Flur kurz aufmacht, sehen sie am Wochenende, sind dann aber eigentlich zu müde, vielleicht manchmal sogar genervt, haben abends wieder ein schlechtes Gewissen, weil wir uns um die Kinder irgendwie auch wieder nicht gekümmert haben, aber denken schon wieder daran, was morgen für Sitzungen anstehen, dann ist es kein erfülltes Leben, egal wie groß das Haus ist und egal wie viel Geld da kommt, sondern es ist immer die Frage zu stellen, finde ich, dahin gehe ich auch, wenn ich mich mit den Leuten eins zu eins unterhalte, was ist denn die gute Mischung, die dich zu einem guten Leben führt? Was macht dich aus? Es macht keinen Sinn, wenn du nur die Firma ABC bist, weil wenn die pleite geht, hängst du irgendwann am Baum mit einem Strick um den Hals, weil plötzlich bist du nichts mehr. Du musst irgendwas haben, was den Namen Steffen Böttcher, Falk Frasser trägt und was auch anderen Leuten vielleicht gut getan hat. Und das ist
gut, also mit dem Baum, ich bin auch da, muss ich sagen, mittlerweile also jetzt muss ich mal mit einer Sache mal ein bisschen aufklären und zugeben, ich habe wirklich über die Jahre meiner Selbstständigkeit, ich bin jetzt seit 2000 selbstständig, also mittlerweile genau 20 Jahre, viele Hochs und Tiefs erlebt und ich habe auch in den vergangenen Jahren auch immer mal 1, 2, 3 Monate, vielleicht auch mal sogar ein halbes Jahr Flaute gehabt und dieses Gefühl, Scheiße, was machst du? Die Umsätze, die Rücklagen gehen weg und komischerweise hat immer dann das Telefon geklingelt, wenn fast alles leer war und alle war. Auch da muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade also gesehen in diesem Jahr, wie wenig ich eigentlich brauche und wie viel eigentlich doch geht, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also wenn du nur starr auf dein Portfolio guckst und sagst, das ist das, was ich kann, ich mache nichts anderes, ich will nichts anderes. Es gibt so viele Sachen, von denen du noch nie was gehört hast. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile in diesem Jahr, das hat mir so geholfen, eine Selbstsicherheit zu kriegen, dass ich weiß, egal was passiert, ich werde niemals in die Situation kommen, dass ich irgendwie mir Sorgen machen muss. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt finanziell abgesichert bin, bin ich noch lange nicht, aber dass ich weiß, dass meine Leistung und meine Intelligenz ausreicht, sich immer wieder irgendwas Neues auszudenken. Und wenn ich irgendwas anderes mache, scheißegal, Hauptsache macht Spaß. Und ich habe viel erlebt über Tag.
Genau. Also ich meinte mit dem Baum hängen übrigens nicht, dass jeder selbstständig werden muss, sondern das hieß einfach nur, dass man ein bisschen was für sich, und wenn jemand anfängt, neben diesem Job die Zeit so einzuteilen, dass er die Kinder sieht und dann vielleicht noch ein bisschen das Malen anfängt. Es ging mir nur darum, dass man irgendetwas erschafft, wo dann der Name drunter steht. Und wenn es Bilder an der Wand sind, die Kinder mit durch ihr Leben ziehen, aber ich finde es sehr, sehr wertvoll, irgendwas zu erschaffen. Und die Sicht, die du da hast, ist eine, die in weiten Landesteilen fehlt, muss man sagen. Also ist uns ganz stark aufgefallen in Mecklenburg, als wir bei euch waren, fällt uns aber immer wieder auf, hatten wir in Hamburg schon das Gespräch, als wir in der Bullerei waren. In Mecklenburg, wir sind, Caro, Farina, du und ich haben im, oh Gott, welcher Hafen war das? Mit der Hängebrücke?
Malchow.
Wir haben in Malchow in so einem Eiscafé gesessen und haben uns über den Job des Hafenwärters, heißt es, glaube ich, unterhalten. Ne?
Und der Brückenwärter, der die Brücke immer auf und zu macht, die da, wo die glaub, Segelboote vorbeikommen. Genau. Ach, du meinst den Hafenmeister.
Genau, ja, aber beide. Ja, also wir haben über beide gesprochen. Und jetzt müssen wir bedenken, dass der Steffen Böttcher in der Bundesregierung jeden Tag abhängt. Also das ist ja schon ein Job, der auch... Ja,
nicht man jeden Tag. Ich auch nicht in der Regierung. Stopp. Also,
ja, du weißt ja, was ich meine. Also, du bist jemand, der an solchen Stellen fotografieren darf. Ich wollte nur gerade beleuchten, dass du jemand bist, der durchaus die Welt gesehen hat und durchaus in wirklich relevanten Stellen arbeitet. Und dann sitzt du da in einer absoluten Entspannung und sagst, naja, und wenn alles nicht mehr geht, dann werde ich halt Hafenmeister. Und das ist eine Denke, die, muss man sagen, im Osten ein bisschen weiter verbreitet als im Westen ist, so, die ich unglaublich feiere und nach, die mir so ein bisschen mein Motto geworden ist in den letzten, ich glaube, 10 Jahren, weil es geht halt immer weiter. Wir leben ja in einer relativ sicheren Gegend und wenn wir uns jetzt nicht so weit verschulden, dass wir 2.000, 3.000, 5.000 Euro im Monat bezahlen müssen, sondern dass wir irgendwie versuchen, das irgendwie downlevel zu halten oder gut bedienen können, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der Stressfaktor, was diese Zukunftsängste und Jobängste angeht, gar nicht so hoch, wenn man sich da ein bisschen befreit. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber in den östlichen Bundesländern und im hohen Norden des Westens geht es irgendwie besser, dass der Mensch mit einer Zufriedenheit sagt, naja, dann fahre ich halt Taxi. Ich habe da auch kein Problem mit, aber wer von meinen Freunden, die dann mitunter im Fünfer sitzen, irgendwie Firmenwagen, mich angucken, als wenn ich ein Außerirdischer wäre.
Ja, die haben halt gelernt zu improvisieren hier alle, ne? Also das war im Osten ja schon so. Wenn du musstest immer irgendwie überlegen, wie du den Nagel an die Wand kriegst, ohne Nagel zu haben. Du musstest halt was ausdenken. Und ich habe auch das Gefühl, dass man hier völlig selbstverständlich, also viel selbstverständlicher damit umgeht, dass man sich auch mal was anderes sucht. Und na gut, wenn das eine nicht geht. Es gibt aber auch viele, die sich mit ihrer Situation abfinden. Also ich will es auch mal eine Lanze brechen für den Westen. Da sind unglaublich viele, viele tolle Unternehmer unterwegs. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass sie sich sehr auf ihr eigenes Portfolio konzentrieren und all das, was in ihnen steckt, überhaupt nicht sehen. Ich merke das auch wirklich, habe das in den Mindclasses, als ich es noch gegeben habe, gemerkt, wie viel, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, wie unfassbar viel Potenzial in manchen Menschen drin steckte, wo ich gesagt habe, aber du machst das doch hier viel, viel lieber als das, was du mir gerade erzählt, was du im Job machst. Da sagte ich, ja, aber da kriege ich doch kein Geld. Und dann habe ich denen innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden erzählen können, wie sie das schnell monetarisieren können. Und sie müssen, aber das Ding ist, die Leute haben, glaube ich, immer noch diese Angst vor der Rente. Und das ist immer so das Ding, was ich, was glaube ich beim Ossi nicht so verhaftet ist. Also ich habe eher das Gefühl, ich habe ja nur noch 30 Jahre im Westen gelebt, dass da immer noch so ein Gefühl ist, ich arbeite, damit ich mit 65 in Rente gehen kann. So, und dann sitzt man da am Kreuzfahrtschiff hinten drauf und sagt, so, jetzt ist später, herrlich, so, stoßen wir an. Wie lang das dann ist, ja, das später, das, da macht man sich keine so richtigen Gedanken. Und ja, auch ich bin, werde natürlich immer gefragt, du kannst doch nicht dein ganzes Leben nur das machen, was dir Spaß macht. Ja, wieso denn nicht? Das ist doch, ja, das ist doch der Sinn. Also das, natürlich kann ich das machen. Ja, aber du musst doch auch mal an später denken.
Wenn scheiße ist, hörst du ja mit 65 spätestens auf oder 67 oder wo auch immer wir gerade stehen. Wenn du halt einen geilen Job machst, dann hörst du ja nicht auf. Dann kommt da ja auch Geld.
Das ist nämlich das Ende der Geschichte. Warum will ich denn auf? Ich will doch gar nicht, wenn ich irgendwann mit 65 dann soweit bin, warum soll ich denn aufhören, wenn ich nur mein Tag damit ausfülle mit Dingen, die mir Spaß machen? Dann soll ich auf einmal aufhören mit Spaß haben oder was? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Genau. Sehr, sehr schönes Beispiel. Siehst du ja auch an den Leuten, die sich wirklich, weiß ich nicht, Schauspieler zum Beispiel, die machen oftmals ihren Job ja gerne. Oder wir schauen uns jetzt hier Thomas Gottschalk, ich habe den Potschalk entdeckt, diesen Podcast von ihm.
Der ist gut, ne? Den höre ich im Auto immer. Ja, ja.
Ja, ich bin super gerne an und ist auch tatsächlich in gar nicht so wenigen Teilen ganz schön Mindclass-Podcast irgendwie zwischendrin. Mhm. Und der macht's ja einfach auch weiter. Und ja, er ist es. Er hatte früher Millionen am Samstagabend. Am Montag haben wir uns früher in der Schule und danach irgendwo im Job alle darüber unterhalten, was bei Wetten das los war, weil es einfach auch nicht viele andere Möglichkeiten gab. Er hatte Millionen Zuschauer und macht jetzt weiter in einem Podcast, wo er ein paar tausend Zuhörer hat und hat trotzdem Spaß dran. Und ja, das ist
ja, weil er das macht, was ihm Spaß macht. Das ist halt der Unterschied. Der macht das nicht für die Millionen. Das merkst du ganz, also ich meine, sorry, ich bin jetzt nun, muss wieder von der Politik anfangen, aber die Leute, die ich da sehe, die sich da den Arsch aufreißen, die machen das nicht wegen dem Geld. Also die machen das, weil sie gestalten wollen, weil sie das Gefühl haben, irgendwie etwas in ihrem Leben machen zu wollen, was irgendeinen Sinn ergibt und was hinterher eine Wirkung erzielt.
Genau. Total schöner, also das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Radar, aber das ist ein total schöner Faktor zum Thema Zeit. Ich habe noch eine etwas persönliche Frage und bin gespannt. Mhm. Wir haben noch 10 Minuten, wenn du darauf eingehen magst. Ich lerne seit 2-3 Jahren damit umzugehen, was Zeitunterschied, was Altersunterschied angeht. Und ich habe festgestellt, dass es relativ viele Menschen gibt, die das ähnlich erleben. Also ich habe immer mal wieder Zuschriften, die mich darauf anschreiben, also Männer im Besonderen, dass Farina und ich 15 Jahre auseinander sind. Und die sind oftmals aber auch 15 Jahre weiter als ich und berichten von so einer gewissen Sorge und Angst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite blicken sie unglaublich positiv auf diese Tatsache. Und am Anfang hat es mich auch schwer verunsichert, weil es natürlich so ist, dass Steffen, du oder ich, also ich glaube, ihr seid auch 15 Jahre sind es bei euch, ne? Mhm. Also wir haben den gleichen Unterschied zu unseren Partnerinnen. Und klar sitzen wir irgendwann alt da und sind irgendwie grumpy und hoffentlich nicht grumpy, aber und die Mädels gehen noch zum Yoga. Aber damit eine schöne Sicht zu bekommen, das ist eine Sache, die mir gerade sehr nahe liegt und das tut unglaublich gut, langsam das Licht zu sehen quasi in diesem Thema. Hast du da Gedanken zu?
Ja, habe ich. Weil ich mir darüber zum einen auch Gedanken gemacht habe, zum anderen aber die liebe Caro mich da auch, also meine Frau, immer wieder darauf hinweist. Sie sagt, guck mal, du bist jetzt, kleiner Spoiler, werde nächsten Sonntag 50. Du bist jetzt 50 und wenn ich dich angucke, dann siehst du 10 Jahre jünger aus als andere 50-Jährige. Teilweise siehst du 15 Jahre jünger aus als andere 50-Jährige. Ich kenne genug Leute, die älter aussehen. Und es geht nicht darum, wie alt du bist, sondern das ist jetzt auch wieder so ein schönes Milchmädchen-Ding, wie alt du dich fühlst. Und das Verrückte ist auch, dass ich, obwohl ich so viel viel mehr mache als früher und viel härter arbeite, gefühlsmäßig. Wenn du dir die Bilder von mir vor 10 Jahren anguckst und jetzt, sehe ich jetzt jünger aus als vor 10 Jahren. Und das hat was mit der Zufriedenheit und mit dem, ja, mit dem Glück zu tun, in dem du dich befindest, natürlich. Also ich finde, unglückliche Menschen altern viel, viel schneller als glückliche Menschen. Leute, die keine Aufgabe haben, altern viel, viel schneller, weil sie sich gehen lassen, weil die Notwendigkeit nicht ist, sich irgendwie noch rauszuputzen oder was zu machen. Ich habe jetzt nun in meinem Job, zumindest verstehe ich ihn so in der Position, in der ich da bin. Du magst es immer belachen, weil wie immer das Thema rauskommt, aber ich kann da nicht mit Jeans und Hoodie auf den Job gehen und ich kann auch muss auch regelmäßig zum Friseur und regelmäßig zur Maniküre, weil ich da in Bereichen unterwegs bin, wo das eine Rolle spielt. Und es war nicht zu meinem Schlechten, ehrlich gesagt. Also das hat durchaus dazu geführt, dass ich heute jünger aussehe als früher und ich mich auch jünger fühle als früher. Deswegen, lieber Falk, lass das Alter nicht an dich ran. Das Alter ist eine Zahl. Das ist wieder diese Zahl, auf die wir uns geeinigt haben, wie viele Jahre das sind, wie alt du aber im Herzen bist. Das ist eine völlig andere Sache. Guck dir mal Thomas Gottschalk, da haben wir gerade das Beispiel. Weißt du, wie alt er ist? Und hör dem mal zu. Ich weiß es jetzt nicht, aber wir könnten mal googeln. Also, wenn du mal parallel googeln willst, der ist auf jeden Fall.
Die Zahlen gehen nicht, aber die Buchstaben gehen.
Der ist wesentlich älter als ich, aber der Typ, der hat eine Stütze in der Stimme, der ist fidel, der hat einen Witz, der hat einen Humor, der ist halt auch irgendwie im Saft, würde ich jetzt mal so sagen. Und hast du rausgekriegt, wie alt er ist?
70.
70. Siehst du, der wäre seit 5 Jahren in Rente und müsste laut Idee der meisten Deutschen eigentlich im Sessel sitzen und im Schaukelstuhl und die Kuckucksuhr anstarren. Macht er nicht, siehst du. Und deswegen wirkt der Typ eben nicht wie 70, sondern wie 50, vielleicht 20 Jahre jünger.
Mhm, genau. War jetzt auch kein Hilferuf, sondern einfach nur der Gedanke, dass das so ein Thema wäre, was hätten wir nicht Corona gerade super dazu passen würde, dass du einen alkoholfreien und ich einen Gin-Cocktail irgendwie vor uns haben und den Abend verleben, weil das ein Thema ist, was viele Leute unglaublich belastet, mich in Strecken auch belastet hat, was aber sehr gut tut, wenn man damit anfängt umzugehen und wenn man damit auch offene Gespräche führt, wie ihr das tut, wie wir das getan haben. Es gibt ja einfach keine andere Möglichkeiten, wenn zwei Seelen sich lieben, als diese Zeit maximal zu genießen, die man zusammen hat und auch so anzunehmen von vornherein, wie es halt auch kommen wird. Ne? Und klar macht das manchmal so ein bisschen melancholisch, wenn man über das eine oder andere nachdenkt, aber
naja, weißt du, ich hab das auch schon mal gesagt hier im Podcast, dass ich sozusagen mir vorgenommen habe, 94 zu werden und dass ich ganz fest dran glaube, dass du dir dein Alter vornehmen kannst. Es ist auch verrückt, seitdem ich weiß, dass ich 94 werde, pflege ich mich anders und achte anders auf mich, weil ich will 94 werden, weißt du? Und ich glaube, ich kriege das auch hin. Und jetzt muss meine Frau erstmal noch schaffen, die Zeit mit mir durchzuhalten. Dann auch noch, weißt du? Und dann ist die Frage, wer zuerst geht. So, da mal gucken wir, wo Bartel den Most holt. Leute, ja.
Ja, das ist richtig. Ja, schön, vielen Dank. Also ich dachte mir, dass da aus dir irgendwas rausfällt, was wertvoll ist. Und das war jetzt auch so. Zeit, ja, was habe ich dir die Tage geschrieben? Ich habe geschrieben, die schönsten Stunden waren die, in denen wir liebten. Ist gar nicht so richtig.
Wilhelm Busch.
Genau, die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten. Ich habe gerade noch mal richtig. In denen wir lieben, genau. Das mag ich ja so sehr, das Zitat. Ne? Ich finde, das muss ich mal an die Wand hängen.
Ja, das ist, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen in einer der letzten Sendung. Es gibt zwei Entscheidungsfelder, in denen wir uns bewegen. Liebe oder Hass, hin zu etwas oder weg von etwas. Und eigentlich hat es jeder in der Hand, in welche Richtung er denkt, handelt, fühlt, ob das die Liebe ist oder die Angst. Und die nutzlosen Dinge sind die Felder, in denen wir weg von etwas, in denen wir hassten, in denen wir irgendwie uns selber nicht liebten. Und das Leben lebenswert macht eigentlich die andere Richtung, hin zu etwas, lieben, glücklich sein. Und das kann jeder für sich entscheiden. Und das ist immer so traurig, wenn ich das manchmal sehe, dass viele Menschen für sich das ausschließen, dass sie selbst ihr Glück in der Hand haben, so komisch wie das klingt. Und da gehören Rückschläge dazu. Also das ich kriege manchmal den Vorwurf, ja, du kannst das so einfach sagen, du hattest noch keine Rückschläge. Wenn nicht, da können wir, glaube ich, mehrere Sendungen drüber machen hier im Leben, was ich für Rückschläge hatte schon in meinem Leben. Die Frage ist immer, wie du damit umgehst, ja, und ob du dich davon sozusagen entmutigen lassen sollst. Und es passiert, also wenn es regnet, regnet es. Die Frage ist nur, ob dich das ärgert, dass es regnet, oder ob du einen Schirm nimmst oder dir die Kapuze drüber ziehst. Also das ist deine Entscheidung. Du musst nicht jedes Mal sozusagen alles hinwerfen, nur weil du ein Schicksalsschlag kommt. Also ich habe ganz viele Menschen auch getroffen mit ganz herben Schicksalsschlägen, die trotzdem noch unglaublich auf dem Punkt sind. Auch dieser, kannst du dich erinnern, weil wir schon mal bei Thomas Gottschalk sind, Robert Koch? Nee, der heißt nicht. Du weißt schon, der den Unfall hatte während der Sendung.
Habe ich neulich noch die Episode gehört, wo sie darüber gesprochen haben. Warte, den.
Ja, kannst du auch mal googeln. Der Typ, dem folge ich auf Facebook. Und wenn du siehst, dass der im Rollstuhl, querschnittsgelähmt, schauspielt, was der macht, als Speaker unterwegs ist, der hat, da, bei dem habe ich nicht das Gefühl, dass der aufgegeben hat. Im Gegenteil. Also ich will jetzt nicht sagen, es hat sein Leben bereichert, um Gottes Willen, sowas. Aber der hat einfach eine unglaubliche Fülle an tollen Momenten wahrscheinlich in seinem Leben, aber auch andere Momente, in denen es nicht so toll geht. Aber ich wollte sagen, also er hat sich jetzt auch nicht von diesem Schicksalsschlag unterbuttern lassen. Und das bewundere ich einfach.
Samuel Koch
heißt er, nicht Robert. Samuel Koch, richtig.
Samuel Koch zeigt meiner Meinung der Welt, was unglaublich wichtig ist. Es gibt in unseren Gesprächen, ich weiß nicht, ich glaube, dass wir alle schon mal so ein Gespräch geführt haben, in dem irgendjemand sagte, also wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen müsste, dann würde ich nicht wollen. Dann würde ich mich umbringen. Gespräche habe ich schon so oft gehört. Und Samuel Koch ist das öffentliche Beispiel. Ich hatte einen guten Kollegen damals in der Rettungsdienstzeit, der tatsächlich sich mit knapp über 100 seitlich gegen den Baum gemacht hat in einer Nacht, und zwar mit der Fahrerseite. Und den die Kollegen dann rausschneiden mussten und so, der ist bis heute im Rollstuhl. Er ist unglaublich erfüllt davon, dass er überleben durfte. Hat natürlich scheiß Zeiten gehabt danach. Das hat auch Monate gedauert. Der ist nach vielen, vielen Wochen erst aus dem Koma geholt worden. Aber mit dem habe ich mich ganz lange über genau dieses Thema unterhalten, dass wir nicht so übergriffig sein dürfen, uns einzubilden, was wir denn wollen, wenn es denn dann soweit ist, sondern dass wir dann alles dafür geben, irgendwie das Leben noch zu genießen. Und Samuel Koch ist das krassere Beispiel, weil der Kollege, von dem ich spreche, der kann halt mit seinem Rollstuhl noch Vollgas machen und so, der hat seine Arme unter voller Kontrolle und so. Samuel Koch hat es ja wirklich noch mal schwieriger, ne? Und dennoch macht er was drauf. Und das ist ein schönes Beispiel, das stimmt. Der tut vielen Menschen gut in dem, wie er lebt.
Absolut, absolut. Samuel Koch, folgt ihm auf Facebook. Also hat wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, ob er auch einen Instagram hat.
Nee, ich folge ihm bei Instagram. So. Und nicht bei Facebook, ich folge ihm bei Instagram. Und habe die Tage erst die Potschalk-Episode gehört, wo sie so ein bisschen von sprachen, von der Geschichte. Wenn du die noch nicht kennst, hör mal rein. Die ist relativ aktuell, meine ich. Lieber Steffen, eine Stunde ist rum. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir es geschafft haben. Ich fand, ist wichtig, dass wir uns die Zeit genommen haben oder du dir die Zeit genommen hast, keine Zeit zu haben, und habe das auch den meisten Leuten geantwortet, die mir geschrieben haben, weil alles hat halt seine Zeit, und wenn es so sein soll, dann werden wir uns wieder häufiger hören, so, aber es macht ja keinen Sinn, wenn man der Zeit wegen anfängt, in den Stress zu geraten und dann hören wir uns hier und haben uns nichts zu erzählen oder du bist mit den Gedanken woanders. Schön, das war ein ruhiges, tolles Gespräch. Danke, Steffen.
Ich freue mich, und wir kriegen das bestimmt dieses Jahr noch hin. Machen wir nochmal einen Jahresrückblick oder irgendwas Schönes, ne?
Oh, ich habe einen Shoutout, Steffen, das ist ganz wichtig, entschuldige bitte.
Ja.
Dieses Jahr Weihnachten wird ja, auch ohne das, was jetzt kürzlich entschieden worden ist oder jetzt in den nächsten Tagen dazu noch entschieden wird von der politischen Seite, dieses Jahr wird ja für viele Menschen ein bisschen einsamer zu Hause, weil sicherlich der eine oder die andere, insbesondere die Singles im Land, ja dann doch zu Hause bleiben und nicht ihre Eltern besuchen und so. Farina und ich haben entschieden, das habe ich im Fotografie tut gut Podcast schon rausgerufen, dass die Leute, die am Heiligen Abend zu Hause sitzen und entweder traurig die Decke angucken oder auch einfach gut drauf sind, aber die halt Lust haben, also ich möchte da gar nicht nur auf die zielen, denen es schlecht geht, sondern die, die Lust haben. Wir sind am Heiligen Abend so ab 20 Uhr in einem Zoom-Meeting und wer dazukommen möchte, der schreibt mir eine Mail an falk@fotografietutgut.de und dann hängen wir da zusammen ein bisschen rum und gucken, dass Heiligabend niemand, der das mitbekommt, alleine zu Hause sitzen muss und dann trinken wir da, keine Ahnung, einen Gin zusammen oder einen Kakao und machen jetzt kein großes Programm, aber quatschen, lernen uns ein bisschen kennen, so, und da gerne an die Hörer da draußen oder auch an dich und euch, Steffen, jeder, der da Bock drauf hat, der kann da gerne dazu stoßen. Ich brauche halt eine Mail, dann kann ich die Einladung verschicken.
Ja. Tolle Idee. Also wenn ich im Moment hoffe ich noch sehr, dass ich Weihnachten zu meiner Familie darf. Wenn dem nicht so ist, komme ich gerne mit rein.
Ich bin wahnsinnig froh.
Mein lieber Falk, so, ich freue mich, hier unten duftet schon die Suppe. Ja. Ich freue mich jetzt auf einen entspannten Abend. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.